Ich musste wirklich nochmal nachrechnen vorhin. Es sind tatsächlich 32 Jahre danach, nach dem 9. November 1989. Was bedeutet uns dieser Tag noch, der Mauerfall? So viele Jahre später, mehr als eine Generation. Welche Rolle spielt das Zusammenwachsen von Ost und West eigentlich überhaupt noch in unserer Wahrnehmung? Also eins ist klar, Unterschiede gibt es zuhauf. In der Wirtschaftsleistung, in der politischen Kultur, in den Wahlergebnissen, das sehen wir immer wieder. Es sind andere Biografien, andere Geschichten, die erzählt werden, in den Familien auch erzählt werden. Und all dies beschäftigt auch Franziska Richter von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD-nahen Stiftung. Gebürtige Dresdnerin, sie beobachtet die Entwicklungen in Ostdeutschland. Schönen guten Morgen, Frau Richter.
Schönen guten Morgen, Herr Balzer.
Sie haben ein neues Buch herausgegeben, Traumaland. Also das A dahinter, Traum, Traumaland, ist so ein Wortspiel auch. Wer wir sind und sein könnten, mit Texten von 46 Autorinnen und Autoren aus der Kultur, Soziologie, Politik. Viele mit ostdeutschem Hintergrund. Traum und Trauma, also beides im Titel. Sie haben ja selbst eine ostdeutsche Biografie. Was war es für Sie?
Ja, ich bin in Dresden geboren und war 15 Jahre, als die Mauer fiel, und habe auch schon die Zeit der friedlichen Revolution sehr intensiv erlebt. Also es war praktisch ein Umschalten auf ein neues System. Man sah Aufbrüche, Umbrüche, aber auch Abbrüche von Biografien, die sich dann in den nächsten Jahren dann vollzogen haben. Und das hat mich auch sehr beschäftigt und auch sozusagen diese fehlende Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich habe selbst in Westdeutschland studiert und habe das wirklich jetzt zum Anlass genommen, auch ein Buch herauszugeben, was die Erzählweise ganz neu befruchten soll zwischen Ost- und Westdeutschland.
Traumaland, wie gesagt, wer wir sind und sein könnten, Identität und Zusammenhalt in Ost und West. Und da bin ich auch ein bisschen über das Vorwort von Ihnen gestolpert, wenn man so will. Da steht der Satz, das deutsch-deutsche Verhältnis ist nicht selten von Missverständnissen, mangelnder Empathie und fehlender Neugier aufeinander geprägt. Das haben Sie ja gerade auch schon angedeutet in Ihrer ersten Antwort. Das ist ja so ein Satz, den man ganz oft schon gehört hat, den vielleicht viele vor 20 Jahren ganz sicher noch unterschrieben hätten. Aber hat sich denn wirklich so wenig getan in all den Jahren?
Ich sag so, wir sind jetzt in Kommunikation stärker als vorher, und das ist sehr, sehr wichtig, weil in den Jahren vorher war ein Missverständnis ganz dominant, und zwar, dass wir dieselbe Sprache sprechen, Deutsch. Das haben wir aber nie getan. Es wurde auch nie geklärt, also als zwei Länder zusammenwuchsen. Die Prägungen sind einfach sehr anders. Und Ralf Rudlewski, einer der Autoren dieses Buches, beschreibt das sehr schön, wie die in der Sprache Mauern errichtet wurden. Also zum Beispiel Begriffe wie Solidarität oder Pazifismus stellten sich in Ost und West ganz anders dar, wurden aber nie besprochen. So ging man immer von denselben Dingen aus, aber hat eigentlich was anderes gemeint. Und so ist es auch mit dem Anpassungsprozess so vonstatten gegangen. Die Wiedervereinigung ging ja so praktisch, dass die DDR beigetreten wurde in die BRD und alles eins zu eins angepasst wurde, also Institution, Verwaltung, auch eine offizielle Kultur. Und das hat sich gezeigt, dass das auch viel zu schnell war, ein Fehler war. Also man hätte sich die Zeit nehmen müssen, auch den ostdeutschen Erfahrungsraum als besonders zu nehmen und einige Dinge auch mitzunehmen, wo sich auch Ostdeutsche mehr mitgenommen gefühlt hätten. Und das Skript fehlte. Also Pia Stenderer in dem Buch schreibt das sehr gut. Wenn wir das Skript gekannt hätten, hätten wir auch mehr mitgestalten können. Und das ist noch so ein Defizit und auch ein Trauma, wenn wir über die Traum reden in dem Buch, dass das bisher noch viel zu wenig passiert ist. Aber es ist auf dem Weg. Und das ist das Positive, was ich auch in diesem Buch spüre. Es gibt auch sehr viele westdeutsche Stimmen in diesem Buch, die also das auch sehen und die sagen, wir müssen reden, wir müssen kommunizieren. Lasst uns Erinnerungen austauschen, die vielleicht noch nicht so erzählt wurden, und vor allen Dingen gemeinsam Gegenwart und Zukunft gestalten.
Ja, also bemerkenswert in Ihrem Buch ist ja auch, dass es dann nicht nur Texte gibt, sondern auch Kunstmotive. Ne? Sie haben ja offenbar als Herausgeberin Autorinnen gebeten, da ein Motiv herauszupicken, was Ihnen wichtig ist. Bild, Foto, Text vielleicht auch irgendwie, jedenfalls was künstlerisch heraussticht. Und Sie selber haben sich auch für was entschieden, nämlich ein Foto von Evelyn Richter, die ja vor kurzem erst gestorben ist. Ein Schiff auf der Spree, 1972 schippert das Richtung Westen, tatsächlich mit dem Namen Traumland. So ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer gewissen, ja, vielleicht auch typischen Melancholie. Was verbindet Sie mit dieser Fotografie?
Sehr viel. Es war sozusagen auch ein Bild meiner Kindheit. Wir sind mit Evelyn Richters Fotografien aufgewachsen, also auch viele Sachsen oder auch Menschen aus den alten Bund, aus der DDR. Ja, sie war eine Grande Dame und der Fotografie hat sehr, sehr viele Schüler geprägt. Sie hat in Leipzig in der Hochschule für Grafik und Buchkunst unterrichtet. Es gibt also jetzt noch viele Schüler, die auch in ihrem Sinne fotografieren, also auch sozusagen die Poesie der Wirklichkeit finden, der Kairos, also der den Moment erleben, den man sieht und einfängt. Und das ist für mich auch sozusagen die große Bedeutung von Kunst, erlebnisfähig zu bleiben. Das war ja immer sehr wichtig. Hier war auch wichtig, einen anderen Blick auf die DDR zu werfen, hinter die Kulissen zu schauen, der sozialistischen Gesellschaft. Sie hat Arbeiter fotografiert. Sie hat auch ist immer sehr ehrlich und authentisch geblieben. Und deswegen habe ich diese Fotografie ausgewählt, weil es auch praktisch dieses Schiff Traumland liest sich von Generation zu Generation immer anders. Also wir fragen uns, wo ist unser Traumland bei all den Dingen, die bevor uns sind. Wir haben wieder Corona, wir haben sehr erhebliche Transformationsprozesse. Die junge Generation ist mit Klimaveränderungen sehr betroffen. Der Fluss liest sich auch jetzt anders. Die Flüsse sind bedrohlich geworden. Also das ist ein Bild, was praktisch zeitlos gelesen werden kann und auch dazu auffordert.
Weil Sie von der nächsten Generation, von der jüngeren Generation sprechen, ein Kapitel heißt ja auch, wohin möchten wir? Also ein bisschen auch in die Zukunft zu schauen. Wie gesagt, ich habe vorhin, bin fast ein bisschen erschrocken, als ich die Zahl 32 sah, als ich nochmal gerechnet habe zum 9. November 89. Das ist wirklich eine lange Zeit, weit über eine Generation hinaus. Wie wichtig ist eigentlich tatsächlich dieses Datum, 9. November 1989, wirklich noch für unsere Erinnerung und vor allem auch für die nächsten Generationen? Braucht es unbedingt noch so eine starke Erinnerung genau an dieses Datum?
Ich denke ja, weil der 9. November erinnert ja nicht nur an den Mauerfall, sondern auch an eine schlimme Pogromnacht, also an Geschichte, die wir haben und für die wir auch verantwortlich sind und vor allen Dingen verantwortlich sein werden. Und in dem Buch werden auch Tendenzen beschrieben, die wir aufhalten müssen, Populismus, Fremdenfeindlichkeit in Ost und West. Und da steht jetzt auch eine junge Generation, die sagt, wir wollen das hier auch verändern. Also in diesen Kapiteln, die Sie beschreiben, finde ich das sehr, sehr stark. Also beschreiben das Traumland, was sie wollen. Also gerade in der Lausitz, Johannes Stemmler, der auch heute auch noch mal sprechen wird, der eigenen Kraft vertrauend, also das Land, die Heimat aufbauen. Wir haben Irma Hausdorff, Friday for Futures, die also sagt, wir müssen hier etwas tun. Kübra Gümüşay hat, das ist eine Bloggerin aus Hamburg, die hat einfach einen Ort gegründet, den es nicht gab, nämlich Erzählabende, weil sie sagte, wir kamen aus dem Ausland und haben niemanden gefunden, dem wir sprechen können, beziehungsweise Orte. Und sie hat selbst etwas geschaffen. Und abschließend vielleicht die radikalen Töchter mit Jessie Leonard, die gehen wirklich in strukturschwache Regionen, sprechen mit jungen Frauen vor allen Dingen und motivieren sie, Utopien zu entwerfen. Was ist mein Traumland? Und dafür auch etwas zu tun, also den Speed auf die Straße zu bringen. Hm. Und dazu ermutigt dieses Buch, finde ich sehr.
Aber die Frage ist ja, was ist Ostidentität für ganz junge Menschen, die die DDR natürlich nicht erlebt haben, die sie nur aus Erzählungen, Erinnerungen kennen, die wirklich weit weg ist, die für sie Geschichte ist?
Ja, Sie merken ja, dass es nicht Geschichte ist, es ist in den Familien. Ne? Also gerade die dritte Generation Ostdeutschland, die damals 15 waren wie ich und 20 und jetzt auch die Irma Hausdorff, die ist 86 geboren, die merken einfach so, es gibt noch mentale Unterschiede und es gibt auch Kränkungen. Und das fragen sie, was ist passiert? Warum wählen zum Beispiel in Sachsen so viele AfD? Warum gehen sie in den Protest gegen die Regierung, gegen das staatliche Agieren? Und da geht man in die Vergangenheit zurück und schaut, was sind die Gründe und was sind auch die Lehren aus so einem Wiedervereinigungsprozess? Was müssen wir mitnehmen? Insofern ist das auch eine Identität geworden, die auch sozusagen Räume haben möchte. Also wie zum Beispiel sagen Sie, wir wollen noch mehr Ostdeutsche in Repräsentanz bringen, also in die Kulturführung, in die Verwaltung. Und das hat schon viel mit Identität zu tun, noch stärker die eigene Geschichte mit einbringen zu können.
Die Dresdnerin Franziska Richter bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für Entwicklungen in Ostdeutschland, zuständig für Kultur und Politik und Herausgeberin eines Buches mit dem schönen Titel Traumland oder Traumaland, je nachdem, wie man es lesen will hier, wer wir sind und sein könnten, Identität und Zusammenhalt in Ost und West. Und das an diesem 9. November, 32 Jahre nach dem Mauerfall. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls.